Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute bei Echtgeld TV ein Thema, was uns im Sommer beschäftigt, was uns im Winter beschäftigt, was uns in politischen Diskussionen hoch erhitzt beschäftigt. Hoch erhitzt ist auch etwas, wofür dann wiederum, wenn es sich um Flüssigkeiten handelt und verschiedene andere Dinge, das notwendig ist, worum es heute geht. Energie. Wir zeigen euch 4 ETFs, die das Thema Energie und energetische Investments über ganz unterschiedliche Art und Weise abdecken und geben euch damit auch eine Vorgabe für die kommende Feedback-Sendung. Wie das abläuft und was ihr da alles zu erwarten habt, gibt's wie immer nach dem Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
So, nach dem Disclaimer ist vor der Besprechung des Themas von heute, Christian, Energie wollen wir mal angehen und das ist ja eine Sendung, wo im Grunde genommen können, sich alle auf die Schulter klopfen können, weil alle haben zu dem Thema in irgendeiner Form auch auf dem politischen, auf dem Business-Sektor vieles Richtige gesagt, vieles Richtige gemacht. Die Grünen können sich auf die Schultern klopfen, weil erneuerbare Energien jetzt endlich wirklich durchkommen. Die Anhänger von althergebrachten Technologien können sich auf die Schulter klopfen, weil es ohne sie eben doch nicht so richtig abgeht, ob nun Atomstrom, ob nun Verbrennungsmittel oder eben auch der alte Stoff des deutschen Wirtschaftswunders und der Zeiten davor, nämlich die Kohle. Also in irgendeiner Form ist alles mit dabei und fast alles davon ist auch heute in der Sendung mit dabei.
Ja, wir haben es also von ganz böse bis super gut und dazwischen dann auch noch diesen Streitfall. Ist es jetzt eine klimaschonende Technologie oder ist es hochgefährlich? Logisch, wir reden auch über Kernenergie, klar reden wir über erneuerbare Energien, aber den Anfang machen wir mit den Dinos, knüpfen damit ein bisschen an die letzte Woche an, wo wir ja schon den größten Dino im Kontext des FTSE All World uns angeschaut haben, nämlich ExxonMobil. Zu Öl haben wir da eigentlich vom Anlagehintergrund alles gesagt. Nur vielleicht ist ja der eine oder andere von euch der Meinung, das ist ganz spannend, aber nur ein einziges Unternehmen, naja, das birgt das Risiko, dass man ausgerechnet dort vielleicht mal schlechtes Management hat. Das sogenannte spezifische Risiko, also wenn Öl, wenn fossile Energien, dann vielleicht doch lieber etwas breit gestreut. Und das Schöne ist ja, Öl und Gas, das ist ein wirklich abgrenzbares Thema. Die Unternehmen, die in dieser Branche auf einem gewissen Kapitalisierungs- und Umsatzniveau tätig sind, die kann man ganz klar definieren. Das heißt, wir haben es hier nicht mit so einem krümpeligen Themen-ETF zu tun, wo es dann irgendwelche Scoring- und Pure-Play-Modelle gibt. Dazu kommen wir später, sondern mit einem Sektor-ETF, der einfach der klassischen Sektorklassifizierung Global Industry Classification Standard folgt. Und Energy ist einer der 10, beziehungsweise inklusive Immobilien, 11 Sektoren. Insofern eine ganz einfache Teilmenge des MSCI World, über die wir hier sprechen. Eine Teilmenge mit aktuell 57 Unternehmen, was sich schon wieder sehr breit diversifiziert anhört. Aber auch das hatten wir letzte Woche schon beim FTSE All World. Naja, die Musik spielt bei den Großen. Das ist insbesondere in der Ölindustrie der Fall. 50% des Index entfallen auf die integrierten Öl- und Gaskonzerne und 45% damit auf 5 Schwergewichte. Exxon mit über einem Sechstel vom Index dazu, Chevron aus den USA und dann die 3 großen europäischen Player Shell, Total und BP, die sich ja viel stärker als ihre US-Peers dem Thema Dekarbonisierung verschrieben haben, die nicht nur das Öl bis zum letzten Tropfen aus dem Boden holen, sondern die sehr intensiv in erneuerbare Energien investieren, das bisweilen durchaus nicht mit Erfolg, wenn man da so insbesondere an einige Ausflüge in die Offshore-Windenergie denkt.
Ja, aber ansonsten ist es eben so, dass es wirklich eine ganz profane Indexbeschreibung auch ist. Der MSCI World Energy zielt darauf ab, die Wertentwicklung des folgenden Markts abzubilden. Da ist es eben genau so, aus diesem Segment und dann mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, gewichtet nach Streubesitz und Marktkapitalisierung und dann eben auch mit einem vierteljährlichen Update. Das alles führt dann eben dazu, dass da Unternehmen drin sind, die alteingesessen sind, die aufgrund der aktuell stattfindenden auch ESG-Überlegungen und Durchdringungen relativ günstig bewertet wirken, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,5 auf Basis des Indexvermögens ist es hier A attraktiv und B eine Dividendenrendite, die hier innerhalb des Investmentfonds anfällt, also nicht ausgezahlt wird in dieser Höhe, aber die Aktien haben eine Dividendenrendite von 4,1% und das ist ja dann schon mal was ganz Brauchbares. 4,1% ist übrigens auch eine Rendite, die uns ein zweites Mal begegnet. Wenn wir uns die Daten ab Januar 2008 angucken, da sind es eben auch 4,1% pro Jahr. Eine Wertentwicklung von knapp 93%. Und da sieht man dann eben schon, was es eben ausmachen kann, wenn eine Branche, wenn ein Segment sich abnehmender Beliebtheit erfreut und B dann eben auch aufgrund von neuen Regularien bei Portfoliozusammensetzungen vielleicht ein bisschen stärker abfällt. Dafür ist man dann aber beim maximalen Rückgang auch sehr, sehr sauber mit dabei, denn der betrug in dieser Zeit immerhin mal 62,3% in der dann absoluten Spitze und führte zu einer längsten Verlustphase von 51 Monaten, also knapp über 4 Jahre, die man dann mal aushalten musste, bis ein Investment dann wieder ins Plus gedreht ist. Das erfordert von Investoren einiges und das erfordert von Menschen auch einiges. Aber langfristiges Denken ist ja eigentlich Ölanlegern quasi mit reingelegt, weil auch Öl braucht ja sehr, sehr lange, bis es entsteht. Millionen von Jahren waren notwendig, damit aus organischem Material, Sedimentation und dann verschiedenen anderen Prozessen, die für sich unterteilt jeweils mindestens ein paar tausend, mitunter aber auch ein paar Millionen Jahre in Anspruch nehmen, das Öl da war, was wir so in den letzten 150, 200 Jahren, ja, zu einem ganz ordentlichen Teil, da gehen ja die Schätzungen dann immer auseinander, wie viel Öl eigentlich noch da ist, verbraucht haben. Im Moment sieht es so aus, dass wohl 40% von allem, was mal da war, noch da ist. Aber es ist eben auch so, dass mittlerweile der Verbrauch dessen, was noch da ist, auf ganz ordentlichen Leveln ist. Also von daher wird man irgendwie nicht umhinkommen, sich um andere Dinge zu bemühen. Und das tut man ja. Hier ist man aber in einem Fonds A investiert, der mit sehr, sehr großen, profitablen Unternehmen aufgestellt ist, die dann eben auch in der Lage sein werden, bestimmte Investitionen in neue Energien zu machen. Und wenn man dieses Thema in irgendeiner Form abdecken will, bevor man dann nochmal eigene Schwerpunkte in erneuerbare Energien lässt, ist das für mich in dieser Sendung, das kann ich hier schon mal sagen, eigentlich das Produkt, was dann am ehesten Platz in meinem Depot finden würde, wobei es mir hier in der Tat dann auch so geht, dass es für mich
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Heute präsentieren wir dir etwas, das ich selber mal als eigene Unternehmensidee hatte. Aber man kann ja nicht alles selber machen. Mit Wechselpilot kannst du sehr einfach, schnell und jedes Jahr wieder Geld, Zeit und Nerven sparen. Zum Beispiel, wenn du der Meinung bist, mein Strompreis ist zu hoch. Jedes Jahr übernimmt Wechselpilot für dich den Vergleich, den Wechsel und die Kommunikation in den besten Stromtarif. Besonders im Sommer sind die Tarife unschlagbar günstig. Wechselpilot zeigt dir auf wechselpilot.com/echtgeldtv 3 Top-Tarife inklusive der Wechselpilot-Empfehlung. Du wählst dann dein bevorzugtes Angebot aus und erhältst mit dem Code ECHTGELD20 zusätzlich 20 Euro Cashback. Um den Rest kümmert sich Wechselpilot. Finde jetzt heraus, wie viel du sparen kannst auf wechselpilot.com/echtgeldtv.
Als ETF-Investment schon zu speziell erscheint und ich es dann lieber über Einzelaktien abdecken würde und nicht so gerne über einen ETF. Wie sieht es bei dir aus, Christian?
Ja, also bei mir ist ja bekannt, ich bin Aktionär von Equinor auf dieser Seite des Atlantiks und von ExxonMobil auf der anderen Seite des Atlantiks. Das sind so die integrierten Öl- und Gasfirmen. Dazu eine Spezialität, bei der früher auch Warren Buffett investiert war, Phillips 66. Das ist dann so der Bereich Refining und Marketing, also Raffinerien, aber auch der Vertrieb, sprich Tankstellennetze. Das ist das Schöne bei diesem Index, obwohl es wirklich nur ein klassischer Sektorindex ist. Durch diese Global Industry Classification ist die gesamte Wertschöpfungskette abgebildet. Ja, wir haben diese großen Multis, die ja von der Exploration bis zum Vertrieb alles machen. Aber wir haben eben auch die Spezialisten dabei, die beispielsweise nur Exploration und Produktion machen, wie eine ConocoPhillips oder eine Canadian National Resources. Wir haben den Bereich Lagerung und Transport dabei, also Pipelines mit einer Enbridge, mit einer Williams oder mit einer OneOK, Raffinerien wie eine Marathon Petroleum oder eben eine Phillips und dann relativ kleingewichtet die Ausrüster wie eine Schlumberger, die ja sowieso volatil sind. Also wenn man die fossile Welt haben möchte in einer WKN, dann kommt man an diesem MSCI World Energy nicht vorbei. Wertentwicklung sieht aufgrund dieser verlorenen Zeit zwischen 2013 und 2020 Corona-Crash, seit 2008 natürlich richtig mies aus. Das war dann auch die Phase, wir hatten bei Exxon drüber gesprochen, wo sich die Ölwirtschaft viel effizienter aufgestellt hat. Die Früchte davon erntet man jetzt. Und wenn man seit Anfang 2020 schaut, trotz dieses Corona-Crashs, in dem wir ja zeitweise einen negativen Ölpreis hatten und auch die großen Ölkonzerne um 50% an der Börse abgestürzt sind, trotzdem seit Anfang 2020 der MSCI World Energy von der Wertentwicklung her in etwa gleich auf mit dem MSCI World, in dem ja kräftig Big Tech und Magnificent Seven steckt. Und wer jetzt eben gesagt hat, ja, der Kollege Kramer, der hat die Dividende erwähnt. Die ist recht üppig bei den Ölgesellschaften. Die wird bei diesem X-Trackers ETF ja leider nicht ausgeschüttet, sondern reinvestiert. Das gefällt dem einen, der andere hätte es gerne lieber aufs Konto. Ja, es gibt auch diese Möglichkeit. BlackRock hat einen ausschüttenden ETF auf diesen MSCI World Energy im Angebot. Und es gibt die Hoffnung, dass BlackRock bei diesem Produkt nicht das macht, was wir im Healthcare-Sektor gesehen haben, nämlich irgendwann einfach mal den Index auszutauschen, den normalen Index zu ersetzen gegen die ESG-Variante, die dann mit äußerst merkwürdigen Gewichtungen daherkommt. Warum bin ich hier an dieser Stelle hoffnungsfroh? Nun ja, BlackRock hat bereits einen solchen World Energy ESG ETF begeben, der im Ausland schon als UCITS-konformer Fonds handelbar ist, hier noch nicht. Aber das stimmt mich mal positiv, dass man da dann nicht so eine Ersetzung des Underlyings macht. Wie gesagt, wir haben das oft genug gehabt. Ich möchte jetzt nicht mehr über diese formelhaften ESG-Themen sprechen. Ich sag nur, es wundert mich dann halt, dann wird so ein Fonds als nachhaltig gelabelt. Da habe ich dann eben nur 5% Exxon, dafür 10% Shell. Also einfach die Größenverhältnisse irgendwie umgekehrt. Weiß ich nicht, was daran jetzt nachhaltig sein soll. Wenn das Produkt nach Deutschland kommt, vielleicht gucken wir es uns an. Ansonsten diese Ersetzung von Underlyings finde ich immer eine Zwangsbeglückung, eine Bevormundung von Anlegern. Und das möchte ich nicht sehen. Und ich hoffe, dass BlackRock das in diesem Energiebereich, wo es dann wirklich deutliche Einschnitte wären, nicht macht.
Ja, und man ist eben immer, also wenn man auch beim Thema ESG dann so ein bisschen zuhört, dann ist man ganz oft in der Situation, wenn man dann die Erklärungen, die Ausführungen, die sehr bemüht und sehr engagiert und natürlich auch sehr interessiert an dem Thema wirken, kommt man ganz oft zu Punkten, wo man so da sitzt und sich denkt, im Auditorium sitzend, also ich hätte jetzt schon das eine oder andere Ja, aber, weil so schlüssig ist es dann eben doch nicht an jeder Stelle. Und so wie Kriterien dann mitunter aufgestellt werden, ja, ist man dann eben mitunter ratlos und versteht dann auch nicht, wie sich Dinge ändern. Und wie sich Dinge ändern, hat man sehr, sehr schön sehen können am Thema, zu dem wir jetzt als zweites kommen, wo ich ja politisch dann immer wirklich aufpassen muss, dass mir nicht die Lunte durchbrennt, weil was in diesem Land mit Atomenergie gemacht wurde, spottet wirklich immer wieder jeder Beschreibung von einem sehr guten Atomausstieg, wie ihn Rot-Grün irgendwie mal eingeführt hat. Dann wurde der kassiert von einer schwarz-gelben Regierung. Der Ausstieg wurde dann wiederum kassiert, hat zu einigen Folgen geführt, auf die ich gleich noch komme. Und in 22 sind wir dann auf einmal in einer Situation, dass die Partei, die Hauptverantwortliche von der Argumentation her für diesen hektischen Atomausstieg war, wieder ganz anders argumentiert hat. Wir reden über Atomstrom und wir müssen dann auch ganz ehrlich sagen, dass wir über zwei Arten von Atomstrom ganz grundsätzlich eigentlich immer reden, denn der aus meiner Sicht schon ein bisschen blödsinniger und auch unsinnigerweise immer noch da ist, aber der ist eben da und dazu hat Christian Lindner was ganz Schönes gesagt, nämlich eine Energiequelle, die nur etabliert werden kann, wenn der Staat in die Haftung geht, die zeigt schon marktwirtschaftlich an, dass es sich nicht um eine nachhaltig verantwortbare Energiequelle handeln kann. Mir ist klar, und jetzt kommt er auf das, was man dann eben in der Tat auch akzeptieren muss. Mir ist klar, jeder Mitgliedstaat der Europäischen Union entscheidet über Fragen seiner eigenen Energieerzeugung selbst. Und das verdient Respekt bei der Bewertung dieser Investitionen. Darf aber nicht verkannt werden, dass Kernenergie CO2-frei sein mag, aber alles andere als nachhaltig ist. Und jetzt kommt noch ein bisschen Lindner als Rest. Manche träumen eben davon bei der Kernenergie, nur, und die Frage stellt sich eben auch hier immer wieder, im Übrigen auch in politischen Bereichen, wo gibt es eine Bereitschaft für neue Anlagen? Ja, neue Anlagen oder vielleicht auch die Endlagerstätten, Grüße nach Bayern. Wo gibt es private Betreiber? Wo gibt es privates Kapital? Wo gäbe es einen privaten Versicherer, der das Risiko der Kernenergie im Markt versichern würde? Das gelingt nur mit Staatshaftung. Und das ist eben etwas, wo wir dann angekommen sind. Und da muss man dann eben sagen, das ist die alte Technologie mit diesen riesigen Reaktoren, die wassergekühlt sind, wo es im Grunde genommen mitunter auch zu Umständen kommen kann, die nicht zu stoppen sind. Und dann gibt's in Deutschland mit erfunden und zum ersten Mal offensichtlich auch live gestellt eine Technologie, die macht das ein bisschen anders. Die kühlt nämlich Reaktoren und viel kleinere Reaktoren, sogenannte Kugelhaufenreaktoren oder auch Höchsttemperaturreaktoren mit Gas, mit Helium, sind viel modularer, die ganzen Dinge. Davon wurde in Deutschland schon einer 1967 in Jülich in Testbetrieb genommen und in China, wo man sich, glaube ich, sehr darüber gefreut hat, dass man hier in Deutschland 2011 gesagt hat, wir machen da nichts mehr und das ist alles, also Atom ist durch die ganzen Parteienlandschaft hinweg bäbä. In China ist jetzt im Dezember der erste solcher Reaktoren nach 30-jähriger Forschung und nach 11-jähriger Bauzeit in Betrieb gegangen. Was im Übrigen bei Atom auch immer wieder zeigt, dass man schon ganz ordentliche Vorlaufzeiten hat. Also so richtig auf Knopfdruck und auf Fingerschnipsen geht es nicht. Und der Innovationsvorsprung in den letzten 10 Jahren, der ist jetzt eben in China Da wir hier eben eine andere Denke hatten zum Atomausstieg, also da danke CDU und bei der Gelegenheit, wenn wir CDU Danke sagen, dann sagen wir auch den Grünen Danke, denn die haben mit ihrer Politik weitreichend verhindert, dass in Deutschland am Atomstrom weiter geforscht wurde, der weiterentwickelt wurde. Und wenn wir bei den Grünen sind, können wir auch gleich wieder zur CSU gehen, wo der Chef des Ganzen ja immer eine Richtung hat, wo er mal Bäume umarmt und dann wieder die Atomwirtschaft und auch nicht so richtig weiß, wo er steht. Hier sind wir also in einer Situation, dass auch in Bayern sowas nicht stattfindet. Und wenn ich die SPD jetzt nicht erwähnt habe, dann einfach nur deswegen, ja, weil die da immer irgendwie auch mitgewurschtelt hat und bis auf eine Regierungskoalition, wo sie die Verantwortung von sich geben kann, eben auch keine klare Linie da hat erkennen lassen. Also das ist leider alles schlecht und ich will jetzt nichts von anderen politischen Parteien hören. Die haben an so vielen Stellen nichts Wirksames zu sagen. Das haben sie bei der Energiepolitik leider Gottes auch nicht. Also da haben wir uns in Deutschland leider komplett blöd angestellt. Und um das Thema dieser Kugelhaufenreaktoren noch so ein bisschen aufzugreifen, nach gängiger und vielleicht auch von dem einen oder anderen Experten, die von euch dazu mehr wissen, können die eben nicht so richtig hochgehen, weil dieser Prozess einfach automatisch endet, wenn da nicht mehr richtig gekühlt wird. Die ganzen Dinger sind viel modularer herstellbar, also haben wirklich richtige Vorteile auf der Kostenseite und eignen sich damit auch für China. Sie hätten sich auch für Deutschland, aber sie eignen sich jetzt eben für China zu einem Exportgut, was insbesondere in Ländern, wo Kohle beispielsweise noch einen großen Raum abdeckt, wie Südafrika, wie Indien, wie Polen, dafür vielleicht auch da ein bisschen zu ersetzen. Ein letzter Vorteil, und dann können wir auch mal damit anfangen, wie kann man denn da jetzt eigentlich rein investieren? Ist noch der Atommüll, denn der alte Atommüll in den Kernkraftwerken, wie wir sie kennen, nicht verstehen, aber wie wir sie eben in der ganzen Welt stehen haben und wie sie ja auch noch gebaut werden, der Christian hat da gleich noch ein paar Werte zu, dieser Müll strahlt hunderttausende Jahre. Und der neue Müll, da sind es nur einige hundert. Das ist jetzt alles für unsere Lebenszeit natürlich nicht so elementar, aber wenn man das Ganze mal ein bisschen auch vorandenkt, ist dann eben klar, dass da wesentlich weniger Probleme entstehen. Und das Bedauerliche an dieser Gesamtentwicklung ist, dass wir nicht nur in Deutschland, sondern auch im Rest von Europa diese Aufholbewegung von China nicht wirklich mitbekommen haben, nicht mit eigener Forschung so begleitet haben. Und auch wenn Bill Gates Dinge da einigermaßen früh erkannt hat, auch bei ihm ist es eben so, dass mir zumindest nicht bekannt wäre, vielleicht hat Christian eine andere Information, dass wir im Bereich dieser alternativen Reaktoren irgendwas entgegensetzen können. Das ist eben entsprechend bedauerlich. Aber eins bleibt und eine Sache braucht man und dafür gibt es sogar einen eigenen Fonds von Global X, den Uranium ETF. Das ist etwas, das ist ein Rohstoff, den man auch zum Betrieb der Kugelhaufenreaktoren braucht. Kleinere Mengen, wie gesagt, ganz, ganz angenehm verwertbar. Aber es ist trotzdem ein Thema, wo man dann ganz schnell auch wieder bei merkwürdigen Ländern ist und auch bei etwas, was in den vergangenen Jahren, seit es diesen Fonds gibt oder seitdem es die Rückberechnung gibt, nicht so optimal ist, wobei man da auch nur aufs Anfangsdatum schauen muss und dann ist einem sofort klar, warum diese Entwicklung so desaströs aussieht, wie sie sich hier im Chart in den Unterlagen darstellt, mit einem maximalen Minus von 92,4% und einer längsten Verlustphase von 161 Monaten, die etwas auch noch beinhaltet, nämlich, dass sie noch nicht abgeschlossen ist und auch erst dann abgeschlossen wäre, wenn sich dieser ETF auf der aktuellen Basis etwa verdreifacht. Trotzdem ist das vielleicht für den einen oder anderen von euch ein interessantes Thema. Und Christian übernimmt jetzt mal am Ende meines Rants zum Thema Atomenergie mal ein bisschen auch zu dem Thema, warum da eigentlich noch ein bisschen Potenzial drin ist in diesen Atomkraftwerken. Denn es gibt da schon noch das eine oder andere, Christian, was gebaut wird.
Ja, darf ich jetzt auch mal. Also das war jetzt so ein Rant und ich komme ja gar nicht dazu, irgendwas zu sagen. Also ich habe zum Thema Energiepolitik auch eine Menge zu sagen. Ich will das aber an dieser Stelle abkürzen, bringe das auf eine kurze Formel, die dümmste Energiepolitik der Welt. Auf der einen Seite stigmatisieren, abschalten, Abhängigkeiten schaffen, auf der anderen Seite das, was man angeblich vorgibt zu wollen, nicht konsequent ausbauen, das ist am Ende einfach nur dumm. Das kostet Wohlstand und das wird diesem Standort Deutschland noch immens schaden. Und das hat nichts mit Kritik an den Grünen zu tun. Das trifft alle Parteien. Dann hast du eben irgendwie so kurz mal eingebaut, da dachte ich, jetzt darf ich mal was sagen, wie man da rein investieren kann. Aber dann kamst du schon wieder mit Maximum Drawdown und sonst was. Also wie man da rein investieren kann in das, was du alles erzählt hast, eigentlich gar nicht. Ja, denn sehr, sehr viel von dieser Forschung ist entweder in staatlichen Institutionen, in staatlich konzentrierten Unternehmen oder in Startups, so wie beispielsweise auch TerraPower, diese natriumgekühlten Reaktoren. TerraPower ist ja dadurch bekannt geworden, dass Bill Gates dort investiert ist und 2028 will man ja in Wyoming dann für $1 Milliarde das erste Kraftwerk ans Netz bringen. Das steckt nicht in börsennotierten Firmen, da sind immer mal Firmen beteiligt, aber das sind dann immer nur wenige Prozent, häufig auch Promille der Bilanzsumme oder des Umsatzes. Also in diese Entwicklung zu investieren, es wird schwierig. Es gibt wenige große Unternehmen, bei denen Kernenergie überhaupt noch ein relevanter Teil der Börsenstory ist. Viele Unternehmen waren es eh nie und andere sind verschwunden. Ich erinnere einfach mal an Electricité de France, den französischen Kernkraftbetreiber, der auch hier in der Sendung mal Thema war. Da sage ich heute noch Merci Macron, dass ich diese Aktie mit Gewinn verkaufen konnte. Habe ich nur Macron zu verdanken, der irgendwann den ganzen Laden komplett verstaatlicht hat. Und auch das war ja schon Stufe 2, denn früher war auch der Technologieteil Areva, der in Frankreich unter anderem für die Brennelementefertigung zuständig ist, der aber auch Uranerze fördert, war auch mal börsennotiert, auch keine besonders gute Story gewesen. Den haben sie ja schon länger von der Börse genommen. Also da ist jetzt nicht mehr viel. Und wenn wir über Brennelemente sprechen, dann sind die großen Player eben Orano aus Frankreich, das ist die ehemalige Areva, dann CNNC aus China, Rosatom, ja klar, Russland. Und dann die Nummer 4 erst ist eine börsennotierte Firma. Und da sind wir dann schon mitten in dem, wo man überhaupt noch investieren kann, nämlich Cameco aus Kanada. Also, wenn man in die Technologie entweder nicht oder nur so als Teil größerer Konglomerate wie beispielsweise Mitsubishi Heavy Industries oder ja auch Itosho investieren kann, was bleibt dann? Tja, der Rohstoff, ohne den es eben nicht geht, und das ist Uran. Uran wird ja im Tagebau abgebaut und dann in Aufbereitungsanlagen zum sogenannten Yellow Cake verarbeitet. Das ist dann eben dieses Feststoffkonzentrat Uranoxid. Das muss angereichert werden, um die Konzentration von spaltbaren Isotopen zu erhöhen. Da gibt's unterschiedliche Anreicherungsgrade, so 0,7-5%, je nach Reaktor. Nur mal zum Vergleich, weil es ja auch oft in den Nachrichten um Anreicherungsanlagen im Iran geht. Ja, da reden wir bei Kernwaffen über 85%, also technologisch ein ganz anderes Thema. Und schon da wird deutlich, das ist aber ein recht komplexer Prozess. Lange Wertschöpfungskette, wo zunächst mal nur der erste Teil, nämlich der Uranbergbau, wirklich gut investierbar ist. Allerdings das auch nicht immer in den Regionen, die jetzt so unsere bevorzugten Investmentgebiete wären, denn 23% der Uranproduktion kommt aus Kasachstan. Tja, dann nämlich die Kazatomprom, teilweise staatlich kontrolliert. Dann kommt mit 12% Cameco, dann mit 10% Orano, dann kommen die Chinesen. Also insgesamt 2/3 des Urans kommen aus Kasachstan, Kanada und Australien. Insgesamt ist diese Produktion rund 60.000 Tonnen. Aber der Bedarf in diesem Jahr liegt bei 80.000 Tonnen. Das heißt, wir haben so ein strukturelles Defizit, das gerade in den letzten Jahren entstanden ist. Da sagt man jetzt, wie kann das sein? Wie kommt der Markt dann ins Gleichgewicht? Naja, es gab in den Vorjahren auch entsprechenden Lageraufbau und Uran beziehungsweise Uranoxid ist jetzt nichts, was einfach so gehandelt wird wie Öl oder wie Gold, sondern am Spotmarkt läuft da relativ wenig, auch in den Futures geht wenig, sondern das meiste läuft über langfristige Lieferverträge. Aber angesichts des Umstands, dass wir nicht nur weltweit nach wie vor 440 Kernkraftwerke am Netz haben, sondern dass 60 im Bau sind, dass 92 in Planung sind und über 340 diskutiert werden beziehungsweise in frühen Stadien der Projektprüfung sind, kann man sich ausrechnen, der Bedarf an Uran könnte tendenziell steigen, das strukturelle Defizit sich ausweiten, was es natürlich interessant macht, auch neue Vorkommen zu erschließen. Insofern, in der Tat, es gibt einige börsennotierte Uranminen, die dann gleichzeitig auch sozusagen das Rückgrat dessen sind, was Global X im Uranium ETF zusammengepackt hat. Und bevor du, Tobias, gleich da mal kurz durchführst, möchte ich erwähnen, dass wir hier keine Rückrechnung zeigen, wie du das eben erwähnt hast, sondern das, was ihr hier seht, ist ein real existierender Fonds. Es ist genau der Global X Uranium ETF, wie er in Deutschland verfügbar ist, nur dass er eben in der Non-Usage-Variante in den USA nicht erst 2022 auf den Markt gekommen ist, sondern schon Ende 2010. Tja, und das zur Unzeit.
Ja, das ist so. Und was wir hier um das Ganze, um den Global X Uranium noch abzurunden eben haben, ist ein ETF, der mit 0,65% an dem oberen im oberen Bereich dessen ist, wo wir bei Gesamtkosten sagen, boah, na gut, aber es ist eben auch ein bisschen spezieller vom Gesamtportfolio. Fondsvolumen ist mit 188 Millionen Euro eben so, dass man sich nicht wirklich Sorgen machen muss, dass hier irgendwie ein Umdenken stattfinden könnte. Und von den 47 enthaltenen Aktien bündeln sich 61% in den Top 10, die im Gegensatz zu dem World Energy dann eben eine deutlich niedrigere Dividendenrendite haben von 0,9% und beim Kursgewinnverhältnis auch deutlich teurer sind, 18,3 ist es hier, wobei man hier eben auch sagen muss, im Grunde genommen, Christian, so wie bei Goldwerten auch, ist ja auch der Preis des Rohstoffes etwas, der so einen gewissen Destillator möglicherweise auch für Gewinne bilden kann.
Naja, eigentlich nicht so wie bei Gold, sondern man muss halt hier wieder das berücksichtigen, was ich sagte, sehr viel ist über langfristige Lieferverträge schon abgedeckt, sodass die Wirkung kurzfristiger Ausschläge beim Spotmarkt auf die Gewinn- und Verlustrechnung der Unternehmen nicht so durchschlägt wie bei Goldfirmen, wo wir ja sogar Indizes haben für Minen, die nicht so stark gehedged sind. Also ich erinnere hier an den Amex Gold Bucks. Die einzige Parallele, die wir bei Uran schon haben, wenn wir auf die Preisentwicklung schauen, dieses typisch erratische bei Rohstoffpreisen, das haben wir bei Gold in den 80er Jahren gesehen. Das sehen wir jetzt dann gerade wieder bei sowas wie Kakao. Das haben wir ja um 2007, 2008 in nahezu allen Rohstoffen gesehen, dass Preise dann am Spotmarkt in ungeahnte Höhen schnellen können, nur um dann anschließend wieder genauso zusammenzubröseln. Also früher war Uran so vor 2005 irgendwie unter $10 das Pfund. Dann ging's ganz schnell rauf auf $140 pro Pfund. Dann abgesackt bis 2010, kurz vor Fukushima 2011, gab's dann sogar eine Renaissance der Uranpreise. Danach, als dann Deutschland ausgestiegen ist, viele Staaten Projekte überprüft, haben viele AKWs erstmal heruntergefahren, ne, nicht stillgelegt wurden, ging es bis auf 13 runter, tja, und dann eben seit Corona und dann auch im Kontext der ganzen Energiekrise von 25 rauf auf 100 Dollar. Aber wie gesagt, interessant ist, wie der Preis langfristig bleibt. Und wir haben das ja eben schon erwähnt, dass es gibt dieses strukturelle Defizit. Und das macht's auch interessant für Unternehmen, dort zu investieren. Es ist viel Geld eingesammelt worden im Bereich Uran, was man auch diesem Index anschaut, ansehen kann. Nämlich, wenn du auf die rechte Seite des Fondsprofils gehst, wenn wir einfach mal durch die Schwergewichte gehen. Ja, Cameco, klar, 16%, das Schwergewicht, die Uranaktie der freien Welt. Kazatomprom, ja, eben Kasachstan, ist die globale Nummer 1, gehandelt in London als ADR mit 6,77% Dividendenrendite. Man sitzt halt mit dem kasachischen Staat an einem Tisch, muss man mögen, aber ich will mal die Aufmerksamkeit lenken auf NextGen, auf die zweitgrößte Position im Index mit 8,2. Das ist eine kanadische Mine, die das Rook One-Projekt vorantreibt, aber bislang noch keine Umsätze erzielt hat. Also die sind kurz vor dem sozusagen Produktionsstart. Paladin Energy in Australien, auch derzeit ohne Umsatz. Uranium Energy in den USA, seit 2022 erst mit Umsatz. Denison Mines, ja, schrumpfende Umsätze, hatten lange Verluste. Da tut sich eine ganze Menge, aber man sieht auch, das ist eine relativ heterogene Zusammensetzung, die man hier hat. Dann kommen halt die Unternehmen, je weiter wir nach unten gehen, bei denen Atomtechnologie irgendwie so mitläuft als ein Bereich, Mitsubishi Heavy oder Doosan als Turbinenhersteller. Da unten ist dann, wie eben schon mal erwähnt, eine Itochu dabei. Da ist eine BHP als Rohstoffriese mit dabei, denn wenn man so viel aus der Erde holt, ja, dann ist auch ein bisschen Uranerz mit dabei. Aber diese Non-Pure Players, die sind alle gekappt auf maximal 2%. Deswegen braucht man auch so viele, weil ganz offen, es gibt nicht so viele investierbare Uranwerte, dass man einen hochkonzentrierten Fonds daraus herstellen könnte, der dann auch wirklich 188 Millionen Euro investiertes Kapital under Management verträgt. Eine Gesellschaft sei noch mal kurz erwähnt, weil das wirklich eine Besonderheit ist, die vielleicht auch mal Bestandteil der nächsten Sendung wird, nämlich Yellowcake. Das ist nicht nur der Name für das Feststoffkonzentrat, sondern auch die Firmierung einer Investmentgesellschaft, die tatsächlich Bestandshaltung macht. Also ein strahlend kerniges Investment. Die haben Uranoxid in eigenen Lagerstätten, tja, und warten einfach darauf, dass es teuer wird und dass sie es zu entsprechend hohen Preisen dann irgendwann verwerten können oder dass sie einfach nur eine Bewertung darauf bekommen. Anders als jetzt Weizen schimmelt das auch nicht. Man kann das tatsächlich sich dahinlegen. Ist ja auch etwas, was man anders als bei Gold nicht selber machen kann, ne? Also so ein Uranbarren zu Hause wäre sicherlich ein Hingucker. Funktioniert nicht. Yellowcake übernimmt das. Und es ist inzwischen schon ganz ordentlich, was die da so akkumuliert haben. 21,7 Millionen Pfund. Das entspricht einem Sechstel der Jahresproduktion. Das ist noch nicht gecornert, ja, aber durchaus eine kritische Größe. Und die haben Geld. Die wollen mehr. Insofern, wenn ihr euch für diese Aktie interessiert, dass wir da noch mal ein bisschen näher drauf schauen, wie man auch so Uran lagert, so für dieses direkte Investment, dann bis zum Ende der Sendung warten. Da gibt's nämlich die Infos zur nächsten Feedback-Sendung.
Ja, und der einzige Blick, der sich jetzt noch kurz lohnt, ist der Blick auf die Entwicklung seit Anfang 2020. Denn da ist dann eben so, dass diese im Chart von Uran eben schon angesprochene Ausbildung dieses Tiefs dann auch dazu geführt hat, dass so 2-3 Jahre danach, wo es sich dann anfing, nach oben zu entwickeln, dieser Global X Uranium tatsächlich eine auch relativ formidable Outperformance zum MSCI World hingebracht hat, der sich gut entwickelt hat, um Gottes Willen, irgendwie so im Bereich 65% zugelegt hat. Aber wir haben hier eben eine Verdreifachung dieses ETF-Wertes, dieses ETF-Preises in der Zeit gesehen. Und ja, wer hier eben an das, an diese weitere Marktenge glaubt und da einen Teil seines Vermögens investieren möchte, der und dem sei dann eben dieser Global X Uranium vielleicht nicht unbedingt ans Herz gelegt, aber zumindest mal auf die Watchlist gepackt.
So, und jetzt kommen wir mal zu einem Thema, was für mich persönlich ja Herz und Schmerz ist. Also ich habe ja nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich das Thema Energie sehr, sehr spannend finde und die Idee, nicht irgendetwas verbrennen zu müssen, sondern Energie aus der Sonne und vom Wind zu bekommen, grundsätzlich großartig finde. Deswegen habe ich selbst schon vor 15 Jahren in eigene PV-Anlagen investiert. Deswegen mag ich Unternehmen wie Encavis, die das Ganze als Bestandshalter machen. Und deshalb habe ich damals Ende 2008, als man uns gesagt hat, jetzt kommt die Abgeltungssteuer, aber alles, was ihr vorher investiert, das könnt ihr auf ewig steuerfrei verkaufen, habe ich mir gedacht, naja, du brauchst ein paar Megathemen. Und eines dieser Megathemen war eigentlich das Ding für mich, erneuerbare Energien. Ich habe mir damals den iShares S&P Global Clean Energy ins Depot gelegt. Tja, und was soll ich sagen? Es ist der einzige Abgeltungssteuerfonds, der im Minus liegt und das auch nicht zu knapp. Also für diejenigen, die den Chart seit 2008 vor sich haben, naja, das wird ein bisschen schwierig da zu erkennen im Vergleich zum MSCI World, denn das kam Ende 2007 als Modeprodukt in der Finanzkrise gleich mal 75% gecrashed, anschließend 10 Jahre nichts passiert, geschlafen. Dann im Meme-Stock-Hype wurde auch das Thema erneuerbare Energien wieder entdeckt und plötzlich hatte dieser ETF global gigantische Mittelzuflüsse. Alleine hier bei diesem UCITS-Fonds ist das Fondsvolumen von Anfang 2020 bis Februar 2021 von 300 Millionen auf 5 Milliarden Euro gestiegen. Die Anzahl umlaufender Anteile hat sich verzehnfacht. Da hat dieser ETF in den 30 Werten, die damals drinne waren, tatsächlich teilweise den Markt gemacht. Christoph Hussmann von Encavis hat uns das auch mal aus der Unternehmensperspektive erklärt. Tja, dann hat sich Standard & Poor's gedacht, da müssen wir aber mal schnell an den Kriterien was nacharbeiten. Dann hat man auf 100 Werte erhöht, die Kriterien so ein bisschen verändert. Naja, besser wurde es nicht. Seitdem ist er über 50% gefallen in einer insgesamt guten Börsenphase. Ja, und ich habe inzwischen einen Strich drunter gezogen unter dieses Investment. Ich habe es aus dem Depot gekegelt. Naja, ganz loswerden wollte ich es dann auch nicht. Ich habe es meinem Sohn gegeben, in der Hoffnung, dass vielleicht in 10 Jahren wieder mal so ein Peak ist, wenn er dann darüber verfügen kann.
Ja, Gratulation, Julian, dazu. Schönes Ding. Aber ich glaube, ein paar andere Werte, die er bekommen hat, die laufen ja ein bisschen erfolgreicher. Erfolgreich lief der Fonds ja vor dem Hintergrund dessen, was da abgesetzt wurde, dann schon. Also ich meine, das Fondsvolumen von 2,69 Milliarden Euro, das ist jetzt auch etwas, was wir nicht bei jedem ETF, den wir hier besprechen, so sehen.
Ist immer noch viel drin.
Ja, die 0,65%, die haben wir aber eben schon gesehen. Also von daher ist es auch einer, der sich einigermaßen satt lohnt. Also der macht, glaube ich, schon bei der jährlichen Betrachtung dann wirklich Spaß. Ja, gut.
Unternehmen. Ja, also BlackRock sind die einzigen, die da wirklich Spaß dran haben.
Ja. Im Moment sind dann eben 103 Aktien drin, 52% aus den Top 10 sind in den Top 10. Und wir friemeln uns hier quasi so zwischen Uran und dem Weltindex, wo dann die ganzen günstigen Ölwerte drin sind, rein. Sehen eine Dividendenrendite von 2,2%, ein Kursgewinnverhältnis von 15,8, aber sehen vor allen Dingen etwas, also maximaler Rückgang ist nicht ganz so schlimm wie bei dem Uran-ETF, aber dafür ist die Verlustphase, da man schon etwas früher an den Markt gegangen ist, hier mit 198 Monaten schon beeindruckend. Eigentlich hätten wir das Ding zum 200. Verlustmonat vielleicht machen sollen. Also das ist schon echt heftig. Und da zeigt sich mal wieder, wie ungünstig eben ein Timing auch erfolgen kann, weil Leute, die vielleicht so im Jahr 2012, 2013 investiert haben, die finden das jetzt vielleicht gar nicht so schlimm, auch wenn man während der Corona-Zeit investiert hat, sah das zwischenzeitlich ja auch ganz, ganz brauchbar aus, aber.
Oder wenn man einen Sparplan hatte und den Sparplan dann auch wirklich kontinuierlich durchgehalten hat, also wirklich in dieser Unterwasserphase jeden Monat Anteile erworben hat, ja, dann sieht das heute schon ganz gut aus. Aber die Frage ist immer in der Praxis, hält man ein solches Ding dann durch? Insbesondere, weil es einem ja jetzt auch nicht einfach gemacht wurde. Und wir sind da gerade so ein bisschen launig drüber gegangen. Aber man muss schon sagen, also diese Umstellung des Indexkonzepts, also von 30 auf 100 und dann die Kriterien so zu lockern, dass man überhaupt auf 100 Werte kommt. Und dann stehen da so Sachen drin wie, ja, 25% Clean Energy Related Business. Naja, das heißt, ein Viertel ist dann Clean Energy und solange das nächste Dreiviertel dann nicht komplett gegen ESG verstößt, dann ist es dann trotzdem drin. Und bei Versorgerwerten reichen dann sogar 20% und dann geht man in die Top-Werte rein und stellt sich einfach Fragen. Und das ist halt auch wieder das Problem bei diesen ganzen komplexen Themenindizes, die eben nicht nur einfach einen Sektor haben aus der Klassifizierung wie eingangs bei Energy. Du fragst dich, warum ist das eine drin und warum ist das andere nicht drin? Aber es wird halt nicht kommuniziert, weder vom Indexanbieter. Da gibt's dann vielleicht Daten, wenn du ein Abo machst, ja, Standard & Poor's börsennotiert, die brauchen ja auch Geld, oder beim ETF-Anbieter, der sagt, naja, also wir bilden ja nur den ETF nach, wir können dazu gar nichts sagen. Würde ich auch nicht, wenn man so ein Produkt hat, was einfach so viel Outstanding hat mit dieser Marge, dann würde ich einfach nur hoffen, dass es drin bleibt. Aber ich persönlich stelle mir dann Fragen. 60% von diesem Global Clean Energy Index sind Versorger. Das ist der Sektor. Ja, also eine Iberdrola, 6%, ja, da kann ich sagen, okay, die sind in der Transition zu einem grünen Versorger. Die haben in ihrem Heimatmarkt in Spanien eine ganze Menge Projekte mit grünem Wasserstoff. Okay, Haken dran. Dann 6% Consolidated Edison. Naja, also die haben weite Teile ihrer grünen Aktivitäten erstmal verkauft, weil sie sich stärker auf das eigentliche Versorgergeschäft konzentrieren wollten, ein bisschen aus der Stromproduktion zurückgegangen sind. 5% Ørsted. Ja, gut, kann man verstehen. Größter Offshore-Windanbieter der Welt, gehört in sowas rein, auch wenn es performancemäßig wenig Spaß gemacht hat. Aber dann suche ich den größten Windinvestor der USA, nämlich NextEra Energy. Finde den nicht. Ja, dann guckt man, was ist denn jetzt so an Modulproduzenten aus der Photovoltaik dabei? 9,5% First Solar. Ist ja super, ist auch toll gelaufen. 6,5% Enphase. Letzten Monate waren nicht dann so doll, aber über 5 Jahre. Hey, traumhafte Performance. 0,7% SolarEdge, ja, aber da fehlt ja vielleicht auch noch was. Und dann, ja, der große Rest, alles Mögliche. Monitoring, Windturbinen und so. Tja, irgendwie ist es so eine Zusammenstellung, wo du dich dann hinstellst, gerade auch mit diesen 60% Versorgern. Es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Und es ist wirklich das Thema so weit gefasst, dass du eben keinen Fokus mehr hast.
Ja. Und ich meine, wir sehen ja auch ein paar andere Probleme. Ich habe eben kurz schon dieses Performance-Thema angerissen und das läuft dann eben mal ganz kurz auch durchaus dynamisch und beeindruckend nach oben, bröckelt dann aber eben wieder und ist dann eben auch eine Sache, wo man raufguckt und sich sagt nach dem Motto, das muss es doch in dem Bereich in irgendeiner Form anders geben. Das muss es doch so geben und vielleicht auch in einem Bereich, der sich im Moment ja gerade und auch in den nächsten Jahren noch weiterhin dynamisch ändern wird, der davon geprägt sein wird, dass sich Unternehmen neu aufstellen, neue Technologien auch herausbringen und damit ganz viele Chancen haben, dass man hier zumindest mal ganz vorsichtig ein Standardargument der Fondsindustrie, und zwar der Fondsindustrie, die diese aktiven Produkte macht, mit reinbringen kann. Denn möglicherweise ist dieses Energiesegment etwas, wo wir, wie wir euch am Ende der Sendung die Gelegenheit geben werden, hier die nächste Feedback-Sendung mitzubestimmen, aber wo man vielleicht auch einem Fondsmanager von dessen Konzept, von dessen Kommentaren, denn da wird ja auch das ein oder andere veröffentlicht, also so einen Fonds würde ich dann bevorzugen, ob man dann nicht in einen Fonds investiert, der vielleicht einen Ansatz hat, dass er das Thema Energie aktiv begleitet und nicht durch merkwürdige Regeländerungen dann schwerer nachvollziehbar macht. Also da ist die Frage, greift man bei einem aktiven Fonds zu?
Ja, das kann man sicherlich machen. Man sollte sich erst nochmal die vergegenwärtigen, warum dieser S&P Clean Energy so schlecht abgeschnitten hat. Und das ist in meinen Augen wirklich wohl das Konzept, nicht nur diese ganzen Umstellungen, sondern auch das jetzige Konzept. Versorger haben vielfach, oder das, was hier als Versorger klassifiziert wird, erneuerbare Energien, Produzenten, haben vielfach darunter gelitten, dass die Zinsen gestiegen sind. Da hat sich dann der Abwärtstrend ja nochmal beschleunigt. Kommen wir gleich nochmal bei einem Extrakt, bei einem Destillat speziell zu diesem Bereich der Independent Power Producer, der unabhängigen Stromproduzenten, und bei den Modulproduzenten, bei den Turbinenherstellern haben wir eben einerseits Margenverfall. Es ist schön, dass erneuerbare Energien immer günstiger werden, weil beispielsweise die Chinesen die Märkte mit Modulen fluten, aber das macht die Margen halt generell kaputt und macht es für Aktionäre schwieriger. Und in der Windenergie haben wir halt massive Umsetzungsprobleme und Qualitätsprobleme, nicht nur bei den Turbinen von Siemens Gamesa, sondern das trifft ja auch andere Unternehmen, und Turbinenhersteller waren jetzt auch insgesamt, abgesehen mal von Vestas, keine gute Investition. Insofern, also es gibt in diesem Universum mit dieser Definition zu wenige gute Unternehmen, die sich damit identifizieren lassen, die nachhaltig Werte schaffen, wie jetzt zum Beispiel ja eine First Solar, die großartig gelaufen ist, aber trotz 9,5% Gewichtung eben nicht das kompensieren kann, was bei anderen Werten wirklich schiefgelaufen ist. Und du hast es erwähnt, ja, auf die Fondsindustrie zu gucken, das macht hier wirklich mal Sinn. Da hat mich der Ali Massawa früher bei Morningstar, jetzt bei Investor draufgebracht, das einfach mal zu vergleichen. Und gerade über 3 Jahre sieht das schon wirklich bezeichnend aus. Du hast diesen ETF, der per Saldo 1/3 verloren hat, während der MSCI World 1/3 zugelegt hat. Und wenn man sich jetzt so ein paar Clean Energy Fonds mal rausgreift von halbwegs etablierten Gesellschaften, dann stellt man fest, da sind teilweise doch zweistellige Gewinne drauf. Kann jetzt nicht mit dem Mag 7 Big Tech gepimpten MSCI World mithalten. Aber Pictet Clean Energy 16% über 3 Jahre. BlackRock Sustainable Energy immerhin plus 5%. Robeco Smart Energy auch ordentlich mit 11,7%. Das zeigt, dass aktives Fondsmanagement bei so einem Thema, dass man eben unglaublich schwer in ein rein quantitatives Regelwerk passen kann, dass aktives Fondsmanagement da vielleicht einen Vorteil ausspielen kann. Auch weil man vielleicht eine sehr, sehr grobe Definition von dem hat, was man denn jetzt als Clean Energy Transition Unternehmen so reinnimmt. Beispielsweise Pictet. Ja, Schwergewicht ist eben die von mir vermisste Next Era Energy. Aber dann, ne? 5% NXP Semiconductor, 5% Broadcom, 4,7% Taiwan Semiconductor Manufacturing und dann noch 4,7% Applied Materials. Also rund 20% einfach mal in Halbleiterherstellern. Ja, ja, die braucht man irgendwie dafür, dass man dann am Ende auch digitale Netze für die Energie bereitstellen kann. Aber ist das jetzt so naheliegend? Aber es hat halt Performance gebracht. Oder wenn wir bei Robeco mal reinschauen, Smart Energy. Da guckt man eben nicht nur auf diejenigen, die Margenverfall mitnehmen müssen, die Modulhersteller, sondern da ist ein Unternehmen drin, was wir auch schon vor 2,5 Jahren bei Echtgeld TV hatten. Das ist das Schwergewicht Quanta Services, die intelligente Energienetze bauen. Oder eine Schneider Electric, der große Wettbewerber von Siemens, die auch Energienetze und Automatisierungstechnik machen. Also diese etwas breitere Definition, die Freiheiten des aktiven Fondsmanagements können hier auf jeden Fall Werte schaffen. Ob man das auch entsprechend bezahlen möchte, steht auf einem anderen Blatt. Und dazu, es gibt auch genügend Fonds, die ähnlich schlecht abgeschnitten haben wie der iShares Global Clean Energy. Aus den Freiheiten muss man eben auch etwas Sinn- und Wertstiftendes machen. Deswegen ist es vielleicht auch bei diesem Thema am Ende die bessere Lösung, sich 2 oder 3 gute Unternehmen herauszufinden, egal ob die jetzt wirklich so ganz eng mit diesem Thema konnektiert sind oder nicht.
Wobei ich noch als Verstärker einstreuen will, und das findet ihr dann in euren Unterlagen, dass man sich das Ganze dann eben auch auf 5 Jahre angucken kann. Und wenn man das dann tut, dann ist man hier zumindest schon mal mit dabei, dass man beim PIKT über 92% Performance redet, während der MSCI World in dieser Zeit 85% gemacht hat. Der BlackRock Sustainable liefert mit 83%, knapp 83% nahezu die gleiche Performance ab wie der MSCI World, und der Robeco Smart Energy, der performt hier mal eben alles aus mit über 110% Performance in einer Zeitspanne, wo dann der Global Clean Energy zwischenzeitlich bei etwa 180% plus war, aber nach 5 Jahren eben bei 37% rausläuft. Also vielleicht guckt ihr euch einfach mal da die Fonds an. Vielleicht betrachtet ihr für euch, ob das in Frage kommt. Hier wäre ein Deep Dive dann jetzt vielleicht noch mal ein bisschen too much. Aber wenn euch da die ein oder andere auch Informationsversorgung dann zusagt, dann kann das hier schon etwas sein, was das Ganze bereichert. Oder ihr wartet eine Woche, denn dann gibt's ja Feedback zu den Regeln, die wir nach dem letzten ETF, den wir heute vorstellen wollen, euch dann endlich auch mitteilen.
Und jetzt schauen wir nochmal auf einen Ausschnitt aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, der, tja, zumindest so im ersten Moment ein bisschen besser abgrenzbar scheint als das große Thema, nämlich den Bereich der Unternehmen, die sich nur auf das Ende der Wertschöpfungskette konzentrieren, nämlich Strom zu produzieren und diesen dann möglichst wertstiftend zu verkaufen. Das ist ja genau das Thema, was viele von euch jetzt haben, die ihre Aktien im Übernahmeangebot für Encavis angedient haben, jetzt dann bald 17,50 Euro bekommen und dann ist das Geld auf dem Konto. Aber eigentlich möchte man ja in diesem Thema weiter engagiert bleiben. Was gibt's denn da ansonsten für Unternehmen? Und tja, da lohnt ein Blick zumindest in einen Index. Auch da wieder mal Global X mit einem Produkt, das es in den USA schon seit 2015 gibt, nach Deutschland und Europa USITS-konform. Es ist 2021 gekommen. In den USA hieß es früher Global X Yieldco ETF. Yieldcos, also wirklich Unternehmen wie Encavis und Atlantica, die rein aus Investorenmotivation herauskommen, Erträge mit erneuerbaren Energien durch Stromvermarktung zu erzielen. Man hat das dann ein bisschen erweitert, um auch klassische Versorger mit hineinzunehmen, also nicht nur diese neu entstandenen Independent Power Producers. Deswegen heißt es jetzt Global X Renewable Energy Producers, also nur Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Energie aus Wind, Solar, Wasser, Geothermie oder Biofuels erzeugen. Das sind immerhin aktuell 36 Unternehmen, die da drin sind. Klarer Fokus auf die Produzenten. Aber Tobias, wir müssen leider sagen, die Kursentwicklung steht dem iShares S&P Clean Energy in nichts nach. Und selbst wenn man die reinvestierten Dividenden dazu rechnet, sind wir heute unter dem Stand von 2015.
Ja, und der steht Ihnen insofern in etwas nach, dass im Gegensatz zum Renewable Energy Producers ETF der Global Clean Energy zumindest mal diese kurze Hoffnungsphase hat, also zumindest mal für ein bisschen gute Laune gesorgt hat, als er da mal 180% vorne lag. Das war ja hier genau nicht der Fall. Also wir haben auch hier wieder den Vergleich von Anfang 2020 mit dem MSCI World drin. Und ja, also das sah zumindest mal ganz kurz dann so aus, dass er 20% im Plus war nach einem Jahr. Aber ganz ehrlich, wenn man das dann alles so sieht, man ist ja in einem Thema drin, wenn man sich von dem Thema was erhofft und die Performance, die sich hier abspielt, die ist natürlich enttäuschend. Auf der anderen Seite muss man da auch die Frage damit reinbringen, spiegelt das nicht ungefähr das auch wieder, Christian, was wir mit einer Encarvis erlebt haben, wo es auch für uns eine tolle Unternehmensgeschichte gab, im Übrigen auch ein Interviewpartner, den ich jetzt anfange zu vermissen, weil die Gespräche darüber ja auch etwas sind, was gerade in der jetzigen Zeit, wo die Diskussionen aufkommen, wie viel Nachfrage eigentlich durch AI-Anbieter in den Markt kommen, durch die ganzen neuen Rechenzentren, die gebaut werden, wo die Energiesysteme mitunter gar nicht für ausgelegt sind. Wenn Elon Musk beispielsweise sagt, dass er für die nächsten jeweils 6 Monate davon ausgeht, und jeweils heißt dann für 2 hintereinander liegende Perioden, wo er dann davon ausgeht, dass sich der Energiebedarf aus AI-Rechenzentrum und aus allem, was mit AI-Technologien zusammenhängt, jeweils verzehnfachen wird, also binnen 12 Monaten verhundertfachen wird, was ja für den Strommarkt auch einiges bedeutet, was für die Netze einiges bedeutet und wo es ja auch Prognosen gibt, dass das ein Thema sein wird, was uns im Jahr 2025 begleiten wird. Und all das ist dann eben schon so etwas, wo man dann da sitzt und möglicherweise auch sagt, ob nun als Encarvis-Investor oder auch als Investor im Renewable Energy Producers ETF. Ich bin doch eigentlich im genau richtigen Thema drin. Warum kommt denn das Thema nicht ins Rollen?
Ja, also ein ganz entscheidendes Argument in den letzten 2 Jahren ist sicherlich die Zinswende, die etwas verzögert durchgeschlagen hat auf die Aktien von erneuerbaren Energien, weil im ersten Halbjahr 2022 diese hohen Strompreise, die dann ja teilweise wieder abgeschöpft wurden durch Übergewinnbesteuerung in verschiedenen Ländern, die Fantasie der Investoren angeregt haben. Dann war aber klar, dass das eben gar nicht so kurzfristig an diesen Spotpreisen hängt, sondern dass da auch ähnlich wie beim Uran, langfristige Stromverträge dahinterstehen, die dann nicht nachverhandelt werden, sondern die fixierte Preise haben. Das ist Kalkulationsbasis. Dann hat man auf die Zinsen geschaut und gesehen, naja, die haben alle engagierte Wachstumspläne, aber das wird entsprechend teuer. Und dann hat man diese Aktien lieber mal verkauft. Und das ist bis zum heutigen Tag ja so, dass das Sentiment für diese Gesellschaften sich nicht verbessert hat. Und die einzigen, die dort stehen und das Ganze einsammeln, sind Private Equity Gesellschaften, deren Horizont eben nicht bis zum nächsten Quartalsbericht geht, sondern die vielleicht für einen Fonds 10 Jahre das Geld eingesammelt haben und dann auch auf 10 Jahre denken, oder eine Unternehmerfamilie wie Fissmann, die ja mit KKR das Angebot für Encarvis abgegeben hat. Die erkennen da plötzlich Werte, die schlagen dazu, und deswegen muss man auch leider sagen, beim Global X Renewable Energy Producers, es wird nicht mehr, sprich die Unternehmen, die dafür überhaupt in Frage kommen, als Independent Power Producers, die verschwinden sukzessive. Die Schlechten, die Glücksritter, das wollen wir nicht vergessen, davon gab es gerade in den 10er Jahren auch international ziemlich viele, die eliminieren sich selbst, und die Guten, die werden eben weggekauft. Encarvis weggekauft, Atlantica läuft das Thema, dann in dem Fonds jetzt zweitgrößere Position aus Frankreich, Neoen, da gibt's ein Übernahmeangebot durch Brookfield Renewables. Renewable Energy, also den großen Infrastrukturinvestor aus Kanada, in Verbindung mit Temasek, das ist der Staatsfonds von Singapur. Selbst die finden das spannend, in erneuerbare Energien in Europa zu investieren. Nur wir finden das alle irgendwie total doof. Und dementsprechend sieht das aus. Auch so die alten Lieblinge, ja, wie eine Verbund als klassischer Versorger, der aber eben auf Wasserkraft setzt und damit ein ganz besonderes Profil hat, ist auch nicht mehr so beliebt. Jan Ørsted hat eben immense Probleme bei einigen Offshore-Produkten im Projekten im Ausland. Und so zieht sich das dann dadurch. Und das, was übrig bleibt, ist zumindest aus unserer Perspektive erstmal so ein bisschen strange. Meridian Energy, ja, Schwergewicht. Ja, das ist dann eben ein mehrheitlich staatseigenes Unternehmen aus Neuseeland, das für Wasserkraft und Wind steht und eine Mercury NZ, ja, Wasserkraft- und Geothermiekraftwerke, höchst spannend, aber ist jetzt nicht das Erste, was man sich hier dann wünschen würde. Eine Brookfield Renewable, ja, ganz klar, das ist so inzwischen, zumindest was die Größe angeht, der Goldstandard, auch was die Dividendenrendite angeht, leider in Deutschland nicht handelbar, die Aktie der Brookfield Renewable Corporation, da kann man nur die Mutter, die Brookfield Corporation, kaufen. Ja, und dann hast du so eine EDP Renovais, also die erneuerbare Energientochter des portugiesischen Versorgers. Das sind also diese Abspaltungen, die dann auch nicht wirklich unabhängig sind. Ach, und dann gehst du das so durch und hast irgendwie bei allem hast du so ein bisschen Bauchschmerzen, weshalb ich tatsächlich dann gesagt habe, nee, also der ETF kommt für mich auch weiterhin nicht in Frage, sondern ich habe dann das, was ich habe das glaube ich auch schon mal erzählt, was ich bei Encavis an Cash bekommen habe. Ich habe es ja verkauft, nur mit ganz wenig im Übernahmeangebot drin, um es einfach mitzumachen, einerseits in KKR, den Übernehmer, und andererseits in die Brookfield Renewable investiert hat.
Ja, und ich meine, es gibt noch so ein klitzekleines zweites Argument, so die 3 Millionen drücken jetzt auch nicht aus, dass der Kapitalmarkt besonders viel Engagement diesem ETF entgegenbringt und sagt, da müssen wir jetzt unbedingt mit dabei sein. Also von daher wirkt das eben auch schon mal nicht wie eine Abstimmung mit Füßen, aber eine Abstimmung mit dem Zeigefinger oder mit welchem Daumen oder mit welchem Finger ihr auch immer eure Kauforder dann mit der Enter-Taste abschickt. Also hier gibt's eben nicht, wo wirklich größere Gelder reinfließen, und vor dem Hintergrund war es dann eben in der Tat so, dass das klar wurde, als wir angefangen haben, über dieses Thema zu sprechen, dass wir eigentlich gleich gesagt haben, also das läuft möglicherweise wirklich darauf hinaus, dass man sagt, man will eine Energieabdeckung haben. Da findet man sich möglicherweise auch in dem globalen Produkt einigermaßen wieder, auch weil da die Technologien und die Unternehmen mit dabei sind, die eben in den nächsten 10, 20 Jahren nicht verschwinden werden und die auch bestimmte Umschichtungen vornehmen werden. Und dann hat man seine Ruhe. Ne, in dem Bereich, wenn man das will. Aber auf der anderen Seite sagt man eben auch, hier gibt's eben Unternehmer auch Geschichten, die total faszinierend sind. Wir haben in Deutschland mit 1,5 und mit Enpal auch Unternehmen, die nicht börsennotiert sind, aber die auch ganz spannende Unternehmer und Unternehmensgeschichten erzählen können, die in diesem Bereich aktiv sind und eben auch mit zu den Vorreitern gehören. Von daher wird es jetzt mal Zeit, dass wir über die nächste Woche reden und darüber, wie wir uns diese Feedback-Sendung vorstellen. Denn wir haben ja hier was wir euch vorgelegt haben. Und spätestens deswegen ist es schon einigermaßen relevant, auch für die Podcast-Zuhörer rechts ranzufahren, sich die Unterlagen runterzuladen oder gleich auf die YouTube-Seite zu gehen und dort wieder abzustimmen. Denn das hat beim letzten Mal, als wir es gemacht haben, sehr, sehr gut funktioniert. Bitte an den Ersten, der eine Aktie vorschlägt, und zwar allesamt aus den Top 10 dieser hier und heute vorgestellten ETF. Sie muss in einem dieser ETFs in den Top 10 sein. Dann schlagt ihr sie bitte vor, dann bringt ihr ein paar Zusatzargumente mit rein, mit denen ihr nach Möglichkeit auch andere überzeugt oder andere dazu animiert, auch noch von sich aus Kommentare dazu zu packen. Jeder zusätzliche Kommentar und jeder Daumen nach oben gehen dann in die Wertung ein, die wir am Sonntagabend oder am Montagmorgen nach Erstausstrahlung dieser Sendung vornehmen. Also wenn ihr, was ja auch passieren kann, erst am Dienstag diese Sendung schaut oder hört, da ist die Entscheidung schon gefallen, da braucht ihr an der Abstimmung nicht mehr teilzunehmen. Aber das Wochenende solltet euch damit auch beschäftigen, dass ihr wählt, welche Aktie, bitte wieder, wie immer, nur eine pro Kommentar dann einfach nennen. Paar Argumente, warum ihr sie haben wollt, was für euch Argumente für ein Investment sind, damit dann auch viele andere ihren Daumen daran setzen können. Und wir wählen dann die vier Unternehmen aus, die aus eurer Sicht die interessantesten sind, die wir bei Energieunternehmen nochmal besprechen sollen. Eine zusätzliche Einschränkung, Christian, sollten wir vielleicht auch machen. Die Exxon sollte aus naheliegenden Gründen nicht wieder mit dabei sein, denn das würde ja nur zeigen, dass ihr nicht wisst, dass wir die vor einer Woche besprochen haben.
Und die Unternehmen sollten halt nach Möglichkeit in Deutschland handelbar sein. Deswegen, also so leid es mir tut, eine Brookfield Renewable kommt da dann leider nicht vor. Dabei wäre sie halt so spannend, na? Insbesondere auch mit Blick auf das Mittelthema der heutigen Sendung, nämlich Kernenergie. Denn Brookfield hat denen ja tatsächlich auch eine Beteiligung an einem Atomtechnologieunternehmen in den Fonds hineingedrückt, die sie zuvor aus einem anderen Private Equity Fonds loswerden wollten. Und das entwickelt sich auch sehr, sehr interessant. Und über das Unternehmen könnte man wahrscheinlich 3 Stunden reden. Aber ansonsten gibt es ja auch noch genug. Wir haben ja auch Zuschauer in Österreich. Ja, ich meine, es gibt Zuschauer in Österreich, die finden eine Verbund schön. Ich glaube, eine Ørsted hatten wir auch noch nie hier. Und naja,
die, also ist schon zumindest, genau, die hat irgendwie so einen Klang bei mir.
Zumindest so der, nicht. Naja, der Anker-Effekt ist halt da auch sehr spannend, wenn man auf den Chart guckt, nicht? Da muss man sich immer wieder davon distanzieren, dass das, wo die Aktie herkommt, nicht automatisch ein Kursziel ist, sodass man da auf eine Vervielfachung kommt. Aber da gibt's schon einiges, was ihr in diesen 4 Fondsprofilen finden könnt. Was interessant ist, ein paar Unternehmen, die wir interessant finden, haben wir ja heute schon mal so anklingen lassen. Und jetzt sind wir spannend, was ihr denn so seht. Ansonsten muss ich halt sagen, tja, Tobias, das war eine ernüchternde Geschichte. Ja, MSCI, World Energy, guter ETF, klassischer ETF. Ansonsten haben wir, glaube ich, heute noch mal gesehen, wo die Krux bei den Themenfonds liegt. Du kannst halt auch mit so dem ausgeklügelsten Scoring-Index-Konzept aus einem Thema nicht unbedingt etwas machen, was gut investierbar ist.
Ja, aber auf der anderen Seite, das ist doch auch mal ganz schön, dass wir zumindest auch selber einmal die Argumentation mit aufnehmen konnten, die die Fondsindustrie permanent in jedem Bereich vor sich her schleppt. Wann immer man gefragt wird, jetzt lohnt sich speziell die Stock Selection, weil ist mir vollkommen egal, ihr müsst mir nur eine Vorgabe machen, warum ich so darstellen soll. Argumentativ ist es immer ganz einfach, aber es klappt dann eben in ganz vielen Fällen leider nicht.
Wobei ich sag auch, wenn ich Halbleiter haben will, ja, dann kann ich auch einen Halbleiterfonds kaufen, ja, und nimm dann meinetwegen einen MSCI World nehmen, ja, also ich brauche nicht unbedingt einen Themenfonds, der jetzt dann plötzlich in Halbleiter geht. Es ist alles kritisch, aber es zeigt halt gerade auch, wie schwierig das ist, solche Themen in Indizes und überhaupt in Fonds zu packen. Wenn du zu pur bist, dann bist du halt in Spezialwerten und dann hast du auch gleich wieder das ganze Small-Cap-Thema drin. Auch darüber haben wir mit Christoph Hussmann gesprochen. Das spielt ja ganz viel rein, warum diese gerade erneuerbaren Energien an der Börse momentan nicht laufen. Nichtsdestotrotz ist das ein ganz, ganz wichtiges Element künftiger Energien, allerdings nur, wenn wir es konsequent ausbauen.
Ja, und es ist vor allen Dingen für Deutschland auch eine, ja, zur Existenzfrage heranwachsende Thematik. Ich muss da echt aufpassen, weil ich sonst sofort wieder anfange und wir sind schon lang genug. Und von daher möchte ich euch nur noch mit auf den Weg geben, insbesondere auch da den Podcast-Hörern, dass wir in den Unterlagen zusätzlich auch noch einmal die ETF-Wertentwicklung von 2016 beginnend für alle 5 heute besprochenen oder angedeuteten ETFs haben. Das heißt, der MSCI World ist auch mit dabei. Und weil er dann mit dabei ist, kommt dann zusätzlich auch noch mit rein eine relative Wertentwicklungsgrafik, wo ihr eben dann auch nochmal ja, seht, dass es auf einer 2016er Ebene dann ja wirklich schon einigermaßen traurig aussieht, weil beginnend mit 2016 ist eben nur der Global X Uranium marktneutral zum MSCI World gelaufen und Global X Renewable schießt performance-technisch den Vogel nach unten ab. Aber auch iShares Global Clean Energy und auch der X-Trackers MSCI World Energy schlagen sich schlechter als der MSCI World. Und von daher sind wir jetzt hochgradig gespannt auf eure Wünsche, die wir im Kommentarbereich auf YouTube bitte wiederfinden. Und sagen euch ansonsten, wie immer, bleibt gesund, bleibt investiert. Beim Energieinvestment bleibt da vielleicht noch eine Woche auf Hold und guckt euch dann die Sendung an. Und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir mit Energie bei Echtgeld TV weitermachen. Tschüss aus Berlin.